Ich habe es vorhin schon erwähnt, Lev Chestov ist ein russischer Philosoph, den man in Deutschland nicht unbedingt kennt. Deshalb ein paar Daten zu seinem Leben. Er wurde 1866 in Kiew geboren, hat dort erstmal Jura studiert, hat dann die Firma seines Vaters übernommen, zwischendurch sich aber auch da schon mit Philosophie und Kultur beschäftigt, war sehr bekannt in der Szene, ist dann aber erst später in Paris an der Sorbonne zum Philosophieprofessor geworden. Auf Deutsch ist jetzt eine Sammlung mit Essays von Lev Chestov erschienen unter dem Titel Siege und Niederlagen für eine Philosophie der Literatur. Und bei mir im Studio ist dazu jetzt unser Kritiker Eike Gebhardt. Schönen guten Tag, erstmal.
Ich grüße.
Fangen wir doch mit dem Untertitel an. Worum geht es denn nun eigentlich? Um Philosophie oder um Literatur?
Das ist bei ihm sehr schwer zu sagen. Das ist genau gesagt gar nicht zu unterscheiden bei den beiden. Es sind explizit literarkritische Essays. Nur jeder Literaturkritiker wird verzweifeln. Unser Kollege Dennis Scheck würde das sofort in die Tonne werfen. Als Literaturkritik taugt es nichts. Es sind philosophische Reflexionen, manchmal unglaublich mäandernd. Sein Prinzip, was man darüber gestellt hat oder was man darüber stellen könnte, sagt, Philosophie ist eine Wanderung durch fremde Menschenseelen. Das klingt erstmal sehr raunend, aber der Nachdruck ist hier, glaube ich, auf Wanderung. Er geht davon aus, er ist, man kann nicht sagen, ein Antirationalist im strikten Sinne, aber er hasst philosophische Systeme. Philosophie ist für ihn ein Experimentieren, ein Wandern, frei nach diesem alten Hippie-Wort, ein Weg entsteht dadurch, dass man ihn geht. Und so tastet er sich voran und die Probleme entstehen im Laufe der Annäherung. Und insofern hat es was furchtbar Unsystematisches für den ersten unbefangenen Leser. Man sagt immer, worauf will er hinaus? Ja, er will gar nicht hinaus, er weiß das Ziel noch gar nicht. Insofern, er ist ein antisystematischer Philosoph, der über den Umweg der Literatur, weil nur dort könnte man dieses Experiment so unbefangen und so ausgiebig vollziehen, nämlich diese Wanderung durch fremden Menschenleben, sodass das für ihn im Grunde eine Einheit wird und sein Stil reflektiert das.
Wenn ich bei dem Wort dann jetzt auch bleiben darf, Herr Gebhardt, wo wandert er denn? Also ganz konkret, mit welcher Literatur beschäftigt er sich?
Also er hat eindeutige Vorlieben. Ich kenne nicht sein Gesamtwerk, ich habe dieses gelesen. Da geht es neben Shakespeare, seinem allzeit Geliebten, kann man fast sagen, dass der Einzige, gegenüber dem er wirklich Verehrung zeigt, noch so ein bisschen Pushkin. Der Rest ist hier und dort mal Ibsen, der einzige Zeitgenosse. Er hielt nicht viel von der Moderne, hielt das alles für eine Perversion, also Proust und Joyce und sowas suchen wir da vergeblich. Und der Rest sind die russischen Klassiker im Grunde, also Tolstoi, Dostojewski, Puschkin, Tschechow und so weiter. Und das Interessante daran ist, dass er die sozusagen als Seelenarchäologen auch begreift. Ja, er stellt zum Beispiel eine wunderschöne Gegenüberstellung von Puschkin, und das müsste man eigentlich vorlesen. Puschkin steht wie eine Eiche, den Wipfel hat er in den Wolken, die Wurzeln tief in der Erde, so tief, dass er sie selbst nicht spüren kann. Tolstoi wiederum muss, um sich zu überzeugen, dass er überhaupt Wurzeln hat, die Erde aufgraben und nach dem suchen, was darunter ist. Das ist so der Stil, in dem er Literaturkritik begreift, metaphorisch, aber Metaphern sind für ihn nur eine Form der Mythologie, des Nacherzählens, im Laufe dessen tatsächlich ihm brillante Einsichten gelingen, die in aphoristischer Form oft zugespitzt sind, und dem Buch sind auch so knapp 50 Seiten an Aphorismen angefügt.
Jetzt haben Sie mit Shakespeare und Tolstoi zwei Autoren erwähnt, aber schreibt er über die Autoren oder schreibt er eigentlich über die Figuren, die sie erfunden haben?
Das ist eine Frage, die den ganz wunden Punkt berührt. Bei ihm kann man das nicht unterscheiden. Man denkt wirklich, wenn man Chestov liest, dass er das, was die Charaktere in den Werken sagen, vom Autor persönlich als Bekenntnis gemeint ist. Und insofern ist er auch sehr froh, wenn er zum Beispiel Hamlet ausgiebig analysiert, dass er geradezu erleichtert, dass er andere Stücke außer Hamlet findet, wo dieser ewige Zauderer und Zögerer und der nichts auf die Reihe kriegt und die Probleme, die Welt ist aus den Fugen. Ja, wieso tut er nichts dagegen? Ja? Er sitzt einfach da in Kontemplation. Und dann.
Das heißt, er behandelt zum Beispiel Hamlet, den Sie gerade erwähnen, ein bisschen wie eine reale Figur in seinen Betrachtungen.
Genau, ne? Er psychologisiert das hinein und sagt, mein Gott, ja, was muss das für einen Shakespeare, eine Mentalität gewesen sein, die solche Figuren erschafft? Es ist tatsächlich eine Lähmung und zieht dann kühne Brückenschläge zu seiner Zeit, wo in der Tat dieses die Welt ist aus den Fugen, so wie T.S. Eliot, sein Zeitgenosse, da auch geschrieben hat, The Wasteland, das Wüste Land. Ne? Es ist nichts mehr. Die Mitte ist zerfallen, die Kultur ist zerfallen. Und so stellt er sich wahrscheinlich die Shakespeare'sche Welt auch vor.
Das heißt, ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen, Herr Gebhardt, aber er sieht teilweise Literatur als Psychogramm der Gesellschaft oder wie behandelt er das?
Das kann man so sagen und da ist er ausgesprochen hellsichtig. Also zum Beispiel einer seiner klassischen, der hat ja ein Buch über die Grundlosigkeit geschrieben und das ist sozusagen das Programm. Das Gefühl der Grundlosigkeit, sagt er, dem ist der Mensch nicht gewachsen, aber die moderne Zeit hat ihn entwurzelt. Jetzt weiß er nicht mehr, hat keinen Orientierungssinn, keinen Richtungssinn mehr. Jetzt weiß er nicht, wohin er und sie natürlich beide eingeschlossen. Aber das ist ja gerade die große Chance. Jetzt in diesem Niemandsland, jetzt wo alles zerfallen ist, können wir ja endlich anfangen, unsere schöpferischen Fähigkeiten auszuspielen. Jetzt können wir die Welt selber gestalten. Bisher waren wir nur sozusagen Roboter, Vollzugsbeamte, Vollstrecker von Vorgaben, ne? Und insofern kann er sich sogar zu Aphorismen versteigen, zum Beispiel wie das Gefühl der Grundlosigkeit ist der Anfang aller Weisheit. So ein bisschen pompös schreibt er manchmal so im Offenbarungsgestus. Ne?
Jetzt haben wir das Gespräch ja begonnen mit meiner Frage nach dem eigentlich Untertitel des Buches. Der Titel ist aber nun ja Siege und Niederlagen. Wie ist denn das gemeint?
Genauso wie ich das jetzt im letzten Satz eigentlich angeschlossen habe. Die Niederlagen sind natürlich die, und einer seiner Lieblinge ist auch, das sollte man hier einflechten, Nietzsche natürlich, der die Umwertung aller Werte, also jenseits von Gut und Böse, nochmal wirklich am Nullpunkt anfangen wollte und tatsächlich eine menschenwürdige Moral, Ethik, Philosophie, überhaupt ein Menschenbild herzustellen, was nicht sozusagen nur ein Abkömmling oder irgendwelcher Vorgaben ist. Und das ist etwas, was er immer wieder leitmotivisch, wenn es überhaupt ein Leitmotiv gibt in seinem Werk, leitmotivisch in den Vordergrund stellt, mit allen Vorurteilen, die er hat, die kann man ihm um die Ohren hauen, wie wenn er Lou Salomés Buch über Nietzsche nach Frauenart geschrieben und so etwas. Es lebt viel von diesen Vorgaben weiter, auch in ihm natürlich, er ist ja ein Produkt seiner Zeit. Aber dieses Neustarten, am Nullpunkt nochmal anfangen können, das ist so sein Herzensbelang. Und deshalb ist diese Grundlosigkeit, deshalb ist diese Wurzellosigkeit für ihn die große Chance.
Dankeschön. Eike Gebhardt war das über Siege und Niederlagen für eine Philosophie der Literatur. Die Essays von Lev Chestov wurden von Felix Philipp Ingold ins Deutsche übersetzt, sind jetzt in dieser Sammlung im Verlag Matthes und Seitz erschienen. 39,90 Euro kostet das Buch und wie immer Informationen zum Buch auch im Internet unter dradio.de.